Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo und herzlich willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein. Mein Name ist Julie Herde, ich bin Rechtsanwältin bei Kapellmann am Münchner Standort. Heute soll es um das Kompetenzteam erneuerbare Energien gehen. Dazu freue ich mich, gleich mit zwei Personen aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis hier in München zu sprechen. Und zwar mit Katrin Prechtl und Maximilian Schmidt. Hallo Katrin, hallo Max.
Hallo Julia, freut uns sehr, dass wir heute hier mit dir sprechen dürfen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Grüß dich, Julia.
Ja, das Erneuerbare Energien-Team oder wie wir hier in München nur sagen, das EE-Team ist in den letzten Jahren ja schon stark gewachsen. Und heute wollen wir einen Einblick in eure vielschichtigen Themen geben, mit denen ihr euch beschäftigt. Wollt ihr euch aber erst einmal kurz vorstellen?
Ladies first.
Sehr gerne, danke schön. Ja, mein Name ist Katrin Prechtl. Ich bin Rechtsanwältin bei Kapellmann am Standort in München. Und wie die Julia einleitend schon gesagt hat, befasse mich hauptsächlich mit dem Thema der erneuerbaren Energien. Das Ganze mache ich jetzt schon im fünften Jahr und decke hier bei uns so den ganzen Bereich, grob gesagt, des Zivilrechts.
Ja, mein Name ist Maximilian Schmidt und ebenfalls am Münchner Standort bei Kapellmann und ja im Erneuerbaren Energieteam. Das heißt, auch ich mache fast ausschließlich Beratung zu Themen der erneuerbaren Energien. Und bei mir geht es in erster Linie um öffentlich-rechtliche Fragestellungen, sprich Genehmigungsrecht, Planungsrecht. Das sind so meine Themen.
Okay, also ihr deckt zwei unterschiedliche Rechtsbereiche ab und wir kommen später noch darauf, ob und inwieweit ihr zusammenarbeitet. Aber erst einmal allgemein zu den erneuerbaren Energien. Man liest ja viel in den Medien, aber im Jurastudium oder im Referendariat liegt das ja gar nicht nahe und ist allenfalls ein Randthema. Von daher erst einmal die Frage, welche Tätigkeiten konkret in euren Rechtsbereich fallen und welche Aufgaben typischerweise anfallen.
Ja, das ist jetzt fürs Zivilrecht gesprochen so ein Stück weit richtig, dass man jetzt natürlich so vom Studium und auch vom Referendariat her nicht sofort das Thema erneuerbare Energien auf dem Schirm hat, was aber tatsächlich ausbildungstechnisch gar nicht mal so richtig ist, denn Hauptpunkt oder einer der wesentlichen Punkte ist auf jeden Fall natürlich auch das Thema, man braucht die notwendigen Flächen. Und wenn es darum geht, Flächen zu generieren, Flächen zu vertraglich zu sichern, sind wir ganz klassisch im Mietpachtrecht. Also das sind genau die Themen, mit denen ja auch die Studierenden heutzutage gleich im ersten, zweiten Semester Zivilrecht ja zu tun haben. Sprich, man hat hier wirklich auch große Schnittpunkte, auch mit Rechtsgebieten, die jetzt nicht sehr exotisch sind. Gleiches gilt natürlich auch im Zivilrecht, wenn es dann um die Sachen Mängelhaftungen geht, wenn es um Thema von Schäden geht und so weiter. Auch da sind wir im klassischen zivilrechtlichen Bereich, mit dem jeder, der in irgendeiner Art und Weise was mit Jura zu tun hat, definitiv immer eine Schnittmenge hat und mit Sicherheit auch schon mal was von gehört hat. Im öffentlichen Recht, glaube ich, sieht es ein bisschen anders aus.
Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich habe jetzt gerade noch deine Frage im Kopf, wie sah das im Studium so aus? Da waren die Erneuerbaren im Studium noch nicht so wirklich präsent. Ich glaube, ich hatte eine Schwerpunktvorlesung Umweltrecht mal. Das war es dann aber auch schon. Aber an sich thematisch bei mir geht es natürlich eigentlich um darum, eine Baugenehmigung zu bekommen. Ja, bei einer Windenergieanlage ist es keine Baugenehmigung, da ist es eine emissionsschutzrechtliche Genehmigung. Aber im Endeffekt auch eine behördliche Zulassung zu bekommen, für die eine ganze Reihe an Themen abgeprüft werden müssen. Und das Thema Baugenehmigung oder auch Klage gegen eine Baugenehmigung, das kennt man ja wiederum aus dem Studium. Also kann man dann schon die grundsätzlichen Sachen anwenden und muss sich ein bisschen in die speziellen Themen dann einfach reinarbeiten, würde ich sagen.
Kannst du beispielhaft ein paar so spezielle Themen nennen und auch Fragestellungen, was mit welchen Themen du dich konkret befasst? Ich meine, öffentliches Baurecht ist ja was man doch aus dem Studium auch gut kennt. Ja, und vielleicht kannst du hier einen kleinen Einblick geben.
Da würde ich noch mal kurz ein bisschen noch ausholen. Also wir haben, wenn man so will, so drei Hauptvorhaben, mit denen wir uns immer beschäftigen. Das eine sind Windenergieanlagen, beziehungsweise meistens kommt die Anlage nicht allein, sondern gleich in Form von einem ganzen Park, also einem Windpark. Dann gibt es große Solarparks, mit denen wir uns befassen. Also unsere Mandanten sind jetzt nicht die Privatleute, die sich die kleine 10-kW-Anlage aufs Dach stellen, sondern da geht es um große Freiflächenprojekte und dann die Großbatteriespeicherprojekte. Das sind so die drei Hauptvorhaben und alle drei haben dann so ein bisschen öffentlich-rechtlich gesehen ihre eigenen Themen. Und auf das Schlagwort Spezialthemen jetzt zurückzukommen, greifen wir vielleicht mal ein Thema raus, was bei Windenergieanlagen immer ein großes Thema eigentlich ist im Genehmigungsverfahren, Thema Artenschutz. Die Anlagen sind recht groß, die Anlagen beeinträchtigen oder können beeinträchtigen verschiedene Vogelarten, weil die natürlich in deren Jagdraum, Flugbereich hineinragen. Und das ist dann immer ein Thema auf Genehmigungsebene, die möglichen Betroffenheiten hinreichend abzuprüfen, gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen abzuleiten, wie man den Konflikten begegnen kann, sei es, indem man die Anlagen abschaltet, sei es, dass man sie möglicherweise ein bisschen anders positioniert. Und das ist auch schon ein schönes Beispiel, finde ich, wo man sieht, da wir sind natürlich keine Ornithologen und keine Biologen, aber so zwangsläufig rutscht man so ein bisschen in solche Fragestellungen rein und muss sich dann auch ein bisschen damit auseinandersetzen, um da ein gewisses Gespür dafür zu bekommen. Und das ist, glaube ich, generell so was, was man in unserem Bereich beobachten kann. Es ist ein sehr interdisziplinärer Bereich. Man rutscht mal in das Artenschutzrecht rein. Anderes großes Thema die letzten Monate ist das Thema Wasserschutzrecht. Wie werden möglicherweise Wasserschutzgebiete beeinträchtigt durch die Vorhaben? Und man hat viele so Bereiche, wo es auf fachlichen Sachverstand ankommt und bis zu einem gewissen Grad muss man den sich dann selber auch etwas aneignen und lernt dann noch so ein bisschen was dazu neben dem eigentlichen juristischen.
Und du arbeitest dann mit den entsprechenden Fachleuten aus diesen Fachbereichen zusammen und lässt dir fachliche Einschätzungen insoweit geben, um das dann juristisch beurteilen zu können, oder?
Die kann ich natürlich nicht selber treffen. Da hat man dann entweder auf Seiten der Behörden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den entsprechenden Fachstellen, Wasserwirtschaftsamt oder die untere Naturschutzbehörde, obere Naturschutzbehörde, oder der Vorhabenträger selber muss, wenn er seinen Genehmigungsantrag stellt, entsprechende Unterlagen seinem Antrag beifügen, wo dann diese ganzen Themen auch schon abgeprüft sind. Also zum Beispiel ein artenschutzrechtliches Gutachten, wo mögliche Konflikte bewertet werden der Anlage, oder einen landschaftspflegerischen Begleitplan, der mal gutachterlich aufdröselt, wie sich die Windenergieanlage aufs Landschaftsbild auswirkt.
Nochmal zunächst zurück zu dir, Katrin. Was sind deine konkreten Tätigkeiten? Womit befasst du dich? Meines Wissens schreibst du viel oder bearbeitest du viele Verträge, Verhandelsverträge. Was für Verträge sind das genau?
Ja, vollkommen richtig. Max hat es ja schon ausgeführt, dass wir jetzt auch von den Erzeugungs- und Speicheranlagen ja eigentlich die komplette Bandbreite abdecken, die es jetzt hier so bei uns in Deutschland klassischerweise gibt. Ich stehe da zum Großteil tatsächlich ganz am Anfang der Projekte, nämlich wenn es darum geht, die Flächen zu sichern. Eines der wesentlichen Themen ist natürlich, wir brauchen die Flächen, auf denen die Anlagen gebaut werden können. Und wie ich vorher schon gesagt habe, sind das halt ganz klassischerweise Mietpachtverträge. Das heißt, ein Großteil meiner Tätigkeit besteht einfach darin, diese Verträge auszuformulieren. Das sind jetzt ganz klassische Mietpachtverträge mit natürlich Wind-PV-spezifischen Klauseln. Ist natürlich auch wichtig, gerade jetzt auch, wenn es darum geht, eben auch so Richtung Umweltschutz und so weiter, dass da natürlich auch die entsprechenden Sicherheiten für den Grundstückseigentümer vertraglich auch festgelegt sind. Und das ist einer meiner Tätigkeitsschwerpunkte, diese Verträge mit den Grundstückseigentümern, die zum Großteil natürlich ja jetzt auch im landwirtschaftlichen Bereich tätig sind, weil der Großteil der Flächen sind halt landwirtschaftlich genutzte Flächen, mit denen da eben in die Verhandlungen zu gehen, um eben die Flächen zu pachten, auf denen dann im nächsten Schritt dann eben auch die Anlagen errichtet werden können. Das sind dann eben die weiteren zivilrechtlichen Fragestellungen, nämlich der Ankauf und auch der Bau der Anlagen, wo wir uns dann so im klassischen Anlagenbau befinden. Und auch das, oder auch wenn es dann darum geht, die Anlagen zu kaufen, sind wir natürlich im klassischen Werkliefervertrag, im klassischen Werklieferrecht.
Und könnt ihr vielleicht mal ein Projekt schildern? Wie beginnt das? Du hast gesagt, du stehst ganz am Anfang von Projekten. Wie läuft so ein typisches ich würde jetzt mal vorschlagen, Windparkprojekt ab. Welche Fragen schlagen typischerweise bei dir auf?
Also ganz klassisch sind unsere Mandanten eigentlich Projektentwickler. Also das sind Unternehmen, Privatpersonen zum Teil, die eben gerne ein solches erneuerbaren Energienprojekt umsetzen möchten. Das würde ich jetzt mal sagen, sind so 80% unserer Mandanten, nämlich Leute, die ein Vorhaben umsetzen und auch Anlagen bauen und betreiben möchten. Die kommen klassischerweise mit einer Idee zu uns und sagen, sie hätten jetzt hier ein gewisses Gebiet, das ist dann wieder eher so ein Stück weit öffentliches Recht, wie es denn dazu kommt, dass auf einem Gebiet überhaupt eine Windkraftanlage errichtet werden darf, und kommen dann eben mit der Idee zu uns, dieses Gebiet jetzt beplanen zu wollen. In einem ersten Schritt müssen wir dann natürlich versuchen, mit dem Eigentümer dieser Fläche in Kontakt zu treten, dem natürlich zum einen auch dieses Vorhaben so ein Stück weit jetzt nicht juristisch zu erklären, weil man natürlich schon auch sagen muss, je nach Region sind jetzt gerade auch so Windkraftanlagen noch nicht so bekannt und noch nicht so in aller Munde. Also es ist ein kompletter Unterschied, ob man jetzt zu einem Grundstückseigentümer in Schleswig-Holstein geht, der einfach die Windkraftanlagen seit seiner Kindheit kennt und auch weit und breit einfach sehr viele Windkraftanlagen sieht. Wohingegen, wenn ich jetzt natürlich zu einem Grundstückseigentümer im Süden Deutschlands, beispielhaft jetzt hier bei uns in Bayern, gehe, für die sind natürlich Windkraftanlagen noch eine Neuheit. Also da merkt man schon auch sehr die Skepsis der Grundstückseigentümer zum Teil, weil sie damit einfach noch nicht so sozialisiert sind.
Und ihr braucht ja da ganz viele Grundstückseigentümer, oder? Um eine, vor allem bei Windprojekten, eine Vielzahl von Flächen zu sichern. Du hast vorhin von dem Grundstück oder Grundstücken gesprochen, wo das errichtet wird, aber das betrifft doch auch viele Grundstücke außenrum, die dann diese hohe Anzahl an Eigentümern ergibt, mit denen ihr verhandelt und in Kontakt steht. Ist das richtig so?
Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Es ist mit dem, also der Großteil oder der Flächenanteil, auf der die Anlage steht, das ist tatsächlich eher der geringste Anteil dessen. Also der Vorteil jetzt auch von Wind im Vergleich zu PV ist einfach, dass ich natürlich in die Höhe baue und nicht in die Breite. Das heißt, der Flächenverbrauch bei Wind ist um einiges geringer als bei PV. Nichtsdestotrotz ist es mit der Anlage an sich ja nicht getan. Ich brauche eine Kabeltrasse, ich muss den Strom ja irgendwie zum nächsten Umspannwerk, zur nächsten Einspeisemöglichkeit bringen und ich muss natürlich auch durch Zuwägungen die ganzen Komponenten dahin bekommen. Und da hast du vollkommen recht, dass das durchaus dann sein kann, dass man für so ein Windvorhaben 50, 70, sogar 100 Grundstückseigentümer braucht, um so ein Vorhaben auch tatsächlich umzusetzen, was natürlich in der Verhandlungen und auch in der Diskussion natürlich nicht mit einem nicht unerheblichen Aufwand auch verbunden ist, weshalb das tatsächlich auch einen Großteil jetzt meiner Tätigkeit darstellt, einfach dieses Projekt vorzustellen und auch die Projekte vertraglich mit den Eigentümern zu besprechen und zu verhandeln.
Ja, da muss erstmal viel Vertrauen aufgebaut werden, oder?
Definitiv, definitiv. Also das ist oft, dass das jetzt nicht so klassisch, wie man sich's vorstellt, Verhandlungen am Laptop oder Verhandlungen jetzt in irgendwelchen Besprechungsräumen. Das ist ob der Vielzahl der betroffenen Personen oft gar nicht möglich, weshalb es dann oft tatsächlich so ist, dass solche Termine dann auch in größeren Gemeindezentren, in Sporthallen stattfinden, um eben auch jedem die Möglichkeit zu geben, daran teilzuhaben. Und was man aber generell sagen muss, ist, dass auch die Akzeptanz und auch auch die Offenheit der Bevölkerung für solche Vorhaben definitiv sehr, sehr groß ist, weshalb solche Termine immer sehr konstruktiv ablaufen und auch wirklich jetzt auch aus der Juristenbrille eigentlich immer sehr, sehr viel Spaß machen.
Na schön. Was sind so typische Vorbehalte, die Eigentümer haben? Sind das rechtliche Fragen, die du beantwortest, oder was sind so typische Fragestellungen?
Es ist tatsächlich sehr, sehr wenig die rechtliche Ebene, die Grundstückseigentümer bewegen, sondern eher die emotionale Ebene. Was passiert da auf dem Grundstück? Wie werde ich gegebenenfalls beeinträchtigt, sowohl optisch als auch lärmtechnisch? Da kommt dann wieder eben das Genehmigungsrecht mit herein. Aber es ist weniger die juristische, mehr die emotionale Ebene, bei der man hier so ein Stück weit auch Aufklärungsarbeit leisten muss. Natürlich alles untermauert mit den vertraglichen Formulierungen, sprich die Anlage muss immer technisch einwandfrei laufen, die Anlage darf hier keine Gefahr für die Bevölkerung darstellen und so weiter. Alles juristisch untermauert, aber Grundlage oder Ausgangspunkt ist oft schon die emotionale Ebene.
Okay, und wenn das Projekt voranschreitet, die Flächen sind gesichert, wie geht's dann weiter?
Also sobald die Flächen gesichert ist, kann man sich das so vorstellen, dass ich dann so einen großen Packen an Papier an Max rübergebe und der Max dann quasi aus meinem großen Packen Papier einen noch größeren Packen Papier macht, indem er sich um die ganzen genehmigungsrechtlichen Fragestellungen kümmert.
So wäre es so ein bisschen lehrbuchmäßig zumindest. Ne? Also praktisch laufen solche Vorgänge dann ja oft schon auch parallel. Aber natürlich sind die Flächen eine essentielle Weichenstellung, denn eine Genehmigung nützt mir am Ende gar nichts, wenn ich zivilrechtlich nicht über die Fläche verfügen kann und da gar nicht drauf darf und dann was hinstellen kann. Deswegen ist das schon auch so gedanklich zumindest der erste Schritt, die Fläche. Genau, und dann geht es aber natürlich darum, wie bekomme ich denn jetzt die behördliche Zulassung, um da auch das hinbauen und betreiben zu dürfen, was ich gerne möchte. Bleib mal bei deinem Beispiel, was du aufgemacht hast, damit es nicht zu abstrakt wird, der Projektentwickler, der jetzt einen Windpark dort aufstellen möchte. Also auch da, so ähnlich wie der vorher zu dir gekommen ist, Katrin, und sein Projekt mal vorgestellt hat, macht es Sinn, mal vorher zur zuständigen Genehmigungsbehörde gehen, in dem frühen Stadium auch, und mal kurz vorstellen, das haben wir vor, in diesem und jenem Bereich, um einfach schon mal so abzuklopfen mit der Behörde zusammen, okay, was wären denn da Themen, die sich hier stellen können? Was liegt möglicherweise in behördlichen Datenbanken an Informationen zu Vogelpopulationen, zu sonstigen Themen vor, die sich im Genehmigungsverfahren stellen können? Weil das Genehmigungsverfahren ist sehr, sehr umfangreich geworden. Nicht ohne Grund wird eben auch seit Jahren wieder diskutiert, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, weil es einfach sehr, sehr lange dauert, die umfangreichen Themen in Ruhe aufzuarbeiten und behördlicherseits abzuprüfen. Behörden sind auch notorisch unterbesetzt, anderes Problem aber. Das heißt, der Antragsteller wird sich natürlich im Rahmen seiner Projektplanung mit bestimmten Flächen befassen. Wir hatten es vorhin auch schon gehört, es gibt bestimmte Flächen, die für Windenergie vorgesehen, ausgewiesen sind. Das hat auch die letzten Jahre nochmal einen besonderen Drive bekommen. Da gibt es das schöne Bundesgesetz, das Windenergieflächenbedarfsgesetz, ein schönes Wortmonster aus dem bundesgesetzgeberischen Bereich. Und Ziel dieses Gesetzes ist es einfach, eine bestimmte Anzahl an Fläche für die Windenergie zur Verfügung zu stellen. Das sind 2%, auf die sich der Gesetzgeber hier festgelegt hat. Und in jedem Bundesland muss diese Fläche ausgewiesen werden. Und vereinfacht gesagt soll das Ziel dann sein, in diesen ausgewiesenen Flächen soll sich die Windenergie, wenn man so will, konzentrieren und dadurch auch mögliche Effekte, die damit verbunden sind, Konflikte auf solche Bereiche beschränken, andere Gebiete freigehalten werden. Aber es soll eben auch in der Fläche dann genug Windenergie da sein, um die Klimaziele erreichen zu können. Das heißt, die Projektplaner gucken sich in der Regel diese Flächen schon aus, schauen dann, was können sich da für Themen stellen, und dann geht der ganze Apparat los, die Erstellung der Antragsunterlagen.
Das heißt, diese 2% der Fläche sind schon insoweit ausgewiesen und durch eine entsprechende Bauleitplanung gesichert, oder?
Bauleitplanung wäre jetzt, wenn das Ganze von den Kommunen ausgewiesen werden wird. Diese Ausweisung der 2% läuft aber in aller Regel nicht über die kommunale Ebene, sondern planungshierarchisch gedacht eine Ebene höher, auf der Ebene der Regionalplanung. Also bleibt mal hier in Bayern, wir haben hier 18 Planungsregionen und auf Ebene dieser Planungsregionen erfolgt die Ausweisung dieser 2%. Also für Bayern sind es jetzt nicht 2%, das ist dann nochmal runtergebrochen auf die einzelnen Bundesländer. Bayern muss aber bis 2032 zumindest 1,8% auch liefern. Und diese Ausweisungen laufen gerade bundesweit. In manchen Gebieten sind die schon fertig, in vielen Gebieten aber noch nicht. Und deswegen ist da ziemlich viel Bewegung reingekommen. Das war was, was die letzte Bundesregierung auch angestoßen hat, über die man ja sagen kann, was man möchte. Aber gerade in dem erneuerbaren Energienbereich haben sie schon viel in Bewegung gesetzt und uns somit auch viel Arbeit verschafft, muss man definitiv, so auch sagen.
Ja, vielleicht nochmal, genau, gutes Stichwort Arbeit und auch Mandanten. Mhm. Beratet ihr typischerweise eher bei Großprojekten? Das klingt jetzt ganz danach. Oder beratet ihr auch viele einzelne Mandanten oder in der Breite viele Mandanten zu einzelnen Fragen?
Tatsächlich sowohl als auch. Unser klassisches Beratungsspektrum ist definitiv so, dass wir Projekte ganzheitlich sehen und auch Projekte ganzheitlich beraten. Sprich, so wie wir es gerade auch skizziert haben, man kommt optimalerweise zu uns am Anfang, wenn die Idee blüht, wenn man eine Idee hat, ein Projekt umzusetzen, und wir begleiten das klassischerweise bis von der Genehmigung über den Bau des Betriebs bis zum Abbau. Also sprich, der komplette Lebenszyklus eines kompletten Parks macht halt einfach auch Sinn, um eine Beratung aus einer Hand zu haben. Das ist jetzt gerade jetzt hier bei uns eben auch gut, weil wir auch sämtliche Fragestellungen abdecken. Also das, was Max und ich jetzt hier vorgetragen haben oder vorgestellt haben, sind so diese klassischen Themen, die sich immer stellen. Darüber hinaus muss man aber natürlich auch Schnittpunkte bedenken des Vergaberechts, wenn es darum geht, dass vielleicht eine Kommune so ein Windparkprojekt planen möchte. Oder vielleicht eben auch des Steuerrechts, wenn es darum geht, wer darf welche Anlagen kaufen, verkaufen, einspeisen. All das sind ja Fragestellungen, die hier auch entsprechend mit einer Rolle spielen. Und da haben wir hier Gott sei Dank das Glück bei Capellmann, dass wir eben für alle Fragestellungen auch entsprechende Kolleginnen und Kollegen an der Hand haben, die sich damit befassen. Aber klassischerweise, wie gesagt, von Anfang des Projekts bis zum Ende sind wir damit dabei und sind wir auch in den unterschiedlichen Stadien, unterschiedlichen Konstellationen, da Rechtsgebiete eben auch mit eingebunden.
Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Genau, im Vergaberecht bin ich auch manchmal dabei, wenn eine Kommune das realisiert und sich fragt, ob und wenn ja, was sie ausschreiben möchte. Als weiteres Rechtsgebiet hast du jetzt gerade schon genannt, das Steuerrecht. Bei erneuerbaren Energien wird sicher auch originär energierechtliche Fragen stellen. Werden sich energierechtliche Fragen stellen, zu denen es auch Kolleginnen und Kollegen gibt, genau, die ihr dann hinzuzieht, oder?
Genau, ja, also wir mit unseren beiden Bereichen decken ja nur einen Teil, du hast es gerade schön gesagt, Katrin, des ganzen Projektes ab, also klassische energierechtliche Fragestellungen betreffen dann zum Beispiel den Netzanschluss, wie kriege ich meinen Strom überhaupt ins Netz rein, wie viel Geld bekomme ich denn für meinen Strom, ja, auch das ein Thema, zu dem wir im Team viel beraten, weil das natürlich ja eine wesentliche Voraussetzung auch dann für den Projektentwickler ist. Das Ganze muss ja wirtschaftlich sein am Ende, ne? Und da gibt es natürlich auch nach wie vor noch eine gesetzliche Förderung für erneuerbare Energien, die je nach Energieträger unterschiedlich ausgestaltet ist, die sehr, sehr viel marktbezogener mittlerweile geworden ist, als es früher der Fall war, wo das Gesetz einfach einen Betrag gesetzt hat für 20 Jahre und gute Nacht sozusagen.
Ah, du meinst jetzt die Ausschreibungen nach dem EEG, Beispiel, oder die, genau, die Bundesnetzagentur durchführt, genau, womit sich meines Wissens auch einige Kolleginnen und Kollegen befassen. Weitere Fragestellungen, die sich ergeben, wenn Kommunen tätig werden, aber wahrscheinlich nicht nur die, ist, wenn Gesellschaften gegründet werden, genau, die das, sei es planen oder betreiben, oder? Da gibt es auch noch einige, ja, Kolleginnen und Kollegen im Gesellschaftsrecht, die vollkommen richtig beraten, oder?
Vollkommen richtig. Also diese Gesellschaften, die dann natürlich auch die Windkraftanlagen betreiben, die müssen dann entsprechend gegründet werden. Gerade wenn es darum geht, auch das ist ja jetzt immer mehr im Kommen und auch immer mehr in den, ja, auch in der Presse vorhanden, wenn es darum geht, wer kann sich denn sogar beteiligen? Also das ist ja auch so eine originäre Möglichkeit, gerade bei erneuerbaren Energien, dass sich die breite Bevölkerung an diesen Anlagen eben auch beteiligen kann. Sprich, dass man ja so ein Stück weit Mitgesellschafter eines Windrades sein kann. Und gerade da, wenn es dann darum geht, untechnisch gesprochen Geld einzusammeln, winkt natürlich auch immer gleich die Fahne der BaFin. Also dann muss man natürlich auch schauen, wie wird mit dem Geld umgegangen? Ist es ein risikobehaftetes Geschäft, ja oder nein? Mit sämtlichen Fragestellungen, die sich daraus ergeben. Und darüber hinaus darf man gerade jetzt hier auch nicht vergessen, dass natürlich gerade so erneuerbare Energienprojekte, ihr habt es ja gerade auch angesprochen, mit diesem sehr lukrativen Vergütungssystem und auch sehr sicheren Vergütungssystem natürlich auch jetzt ein Markt ist für Geldanlagen. Was zur Folge hat, dass ein weiterer Großteil unserer Tätigkeit sich einfach auch damit befasst, Projekte zu kaufen und zu verkaufen. Das heißt, dass einfach gewisse Planungsschritte von Betreibern durchgeführt werden und die das Ganze dann eben als Renditeobjekt sehen und dann vielleicht ein Projekt zu einem gewissen Stand dann einfach weiterverkaufen. Sprich, das ist die klassische Tätigkeit dann von M&A mit sämtlichen Fragestellungen, die sich dann eben hieraus ergeben. Weshalb man definitiv sagen kann, dass es ein sehr, sehr breites Portfolio auch an Rechtsfragen und Rechtsgebieten gibt, mit der wir uns tagtäglich so beschäftigen.
Ja, vielen Dank für all diese interessanten Einblicke. Vielleicht nochmal zurück zu euch. Wie seid ihr denn zu den erneuerbaren Energien gekommen? Wie hat sich das ergeben und wie habt ihr euch eingearbeitet?
Ich habe mich mit den Themen schon befasst, bevor ich zu Capellmann gekommen bin. Ich bin jetzt seit Januar wären es 3 Jahre bei Capellmann und war vorher bei der Stiftung Umweltenergierecht in Würzburg. Da habe ich tatsächlich auch mal zu Studentenzeiten ein Praktikum gemacht und bin so ursprünglich mal schon vor, ich weiß jetzt nicht, wann das Praktikum war, egal, zu dem Bereich der erneuerbaren Energien gekommen. Und dort habe ich mich auch schon mit öffentlich-rechtlichen Themen beschäftigt, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und später als wissenschaftlicher Referent rund um die Windenergie in erster Linie. Habe darüber auch dann schon ein paar Kollegen von Capellmann kennengelernt und ja, dann war so der nächste Schritt, gut, die machen da auch sowas, was ich gerne mache und was mir Spaß macht und das mache ich jetzt gerne mal aus der Anwaltssicht und bin auch nach wie vor sehr zufrieden. Es ist ein super dynamischer Rechtsbereich, es tut sich total viel und es ist auch kein Rechtsbereich, wo man so vorgefertigte Wege vor sich hat und immer irgendwie die gleichen Szenarien hat, die man immer nur anwenden muss. Das macht es manchmal sehr herausfordernd, aber das macht es natürlich auch total abwechslungsreich und spannend, immer neue Lösungen zu entwickeln, mit neuen Regelungen sich auseinanderzusetzen, gerade im öffentlichen Recht. Also gefühlt gibt es jedes Jahr im Verfahrensrecht neue Vorgaben und man hat keine Rechtsprechung, auf die man sich beziehen kann. Man muss trotzdem aber natürlich für den Mandanten eine sinnvolle und praktikable und vor allem rechtssichere Lösung. Ja, weiterer Anwendungsbereich Klagen betreuen wir natürlich auch, wenn diese Genehmigungen beklagt werden. Also das sind so die Sachen, die es für mich spannend machen und ich werde dem Bereich noch lange treu bleiben, wenn es nach mir geht.
Und du hast gesagt, du warst davor bei der Stiftung Umweltenergierecht. Das heißt, du hast dich mit dem Thema der erneuerbaren Energien schon befasst, aber die Anwaltschaft war ja dann doch neu für dich, oder? Wie hat sich der Berufseinstieg dann für dich gestaltet?
Also mir hat es natürlich schon geholfen, dass ich thematisch schon in den Themen sozusagen drin war und so gesehen jetzt kein Berufseinsteiger war. Die Arbeit bei der Stiftung war eine wissenschaftliche Arbeit, aber also dem fehlte natürlich dann schon so dieses wirtschaftlich geprägte Denken, was beim Anwaltsberuf noch etwas dazukommt. Die Themen, die ich jetzt habe, sind dann nochmal deutlich breiter geworden. Also ich sag's mal so, vorher hatte ich für eine Frage vielleicht einen Monat Zeit. Da wurde auch ein ganz anderer Output dann erwartet. Jetzt habe ich 20, 30 Fragen, die ich mich in der Woche widmen muss. Das macht's spannender, interessanter und das Zeitmanagement ist ein anderes jetzt auch nochmal. Als Anwalt muss man auch klar sagen. Und es ist aber deutlich praxisnäher auch. Das ist das, was mir besonders gut gefällt. Und man ist dann aber auch derjenige, der in der Verantwortung ist, eine praxisbezogene, gute Empfehlung am Ende rauszugeben. Mhm. Das muss einem liegen, das muss man mögen. Ist manchmal mit einem gewissen Stressfaktor auch verbunden. Da muss man aber auch mit umgehen können. Und das macht es aber ja auch wieder spannend am Ende und herausfordernd.
Katrin, wie war das bei dir? Der Einstieg ins EE-Team oder und auch der Berufseinstieg. Mhm. Du warst ja davor nicht schon bei einer Stiftung oder hast dich in diesem Bereich wissenschaftlich befasst.
Genau. Also bei mir muss man tatsächlich sagen, war das die klassische sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde. Ich habe hier bei Capellmann in München begonnen, klassisch im privaten Bau- und Architektenrecht, habe mich also so den ersten beim Berufseinstieg und so die ersten Monate meiner beruflichen Tätigkeit in keiner Weise mit erneuerbaren Energien befasst. Bis dann eben ein Kollege auf mich zugekommen ist und hat gefragt, hey, könntest du dir das nicht vorstellen? Ich muss sagen, das war ein Schritt, den ich bis heute keine Minute bereut habe. Das Bau- und Architektenrecht mag mit Sicherheit auch ein ganz, ganz tolles Rechtsgebiet sein, aber was man bei den Erneuerbaren auf jeden Fall sagen muss, ist, genauso wie es der Max auch schon ausgeführt hat, es ist ein neues Rechtsgebiet in Anführungsstrichen, also ein Zurückgreifen auf jetzt jahrzehntelange Rechtsprechung oder eben auch schon so festgefahrene Schemata, das gibt's einfach nicht. Das hat mit der Dynamik zu tun, aber auch so ein Stück weit mit der Historie. Das macht es jetzt für mich sehr, sehr spannend, weil man eben sehr kreativ werden kann und muss und weil man eben auch neue Wege beschreiten muss. Und was ganz klar ist, was schon auch so ein Stück weit mitschwingt, ist, man arbeitet jetzt nicht nur im Mandat ab, sondern es steht ja schon auch noch so ein bisschen das größere Ganze dahinter. Sprich, man kümmert sich darum, die Energiewende voranzutreiben. Man leistet vielleicht schon auch einen nicht unerheblichen Beitrag, gegen den Klimawandel vorzugehen. Und auch das ist so seine berufliche Tätigkeit, vielleicht mit einem etwas übergeordneteren Ziel zu verknüpfen, finde ich, ja, schon auch so ein Stück weit sinnstiftend, dass man ja eben auch hier nochmal so einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, ja, die Welt so ein Stück weit besser zu machen.
Kann ich unterstützen. Das ist schon gut für die Arbeitsmotivation. Und eine kleine Ergänzung von mir noch, also was mir auch immer wieder auffällt, gerade wenn man mit Kollegen aus anderen Bereichen spricht, ich glaube, wir haben schon auch eine sehr gute, angenehme Mandantenstruktur im erneuerbaren Energienbereich. Wir duzen die meisten unserer Mandanten auch. Also man hat da eine gute, angenehme Arbeitsatmosphäre. Und das ist schon, glaube ich, was den Bereich auch so ein bisschen auszeichnet. Ja, die Branche ist natürlich jetzt anders als vor 10 Jahren natürlich schon groß. Es gibt an der einen oder anderen Stelle auch die Ellbogen, die ausgefahren werden. Aber im Großen und Ganzen gibt es noch genug für alle, kann man wahrscheinlich so sagen. Und auch mit anderen Anwaltskollegen. Also es geht schon meistens eher so um das übergeordnete Ziel. Und das macht das Arbeiten einfach noch etwas angenehmer, würde ich sagen.
Ja. Das heißt, ihr habt auch von Anfang an Mandantenkontakte und tauscht euch da rege aus. Wie sieht der Austausch üblicherweise aus?
Also das, genauso wie es Max gerade ausgeführt hat, ist in der Branche schon auch so, dass man sich relativ schnell auch kennt. Also sowohl jetzt Mandanten, andere Projektentwickler, aber eben auch Kollegen. Das Recht der erneuerbaren Energien gibt es so de facto ja nicht. Also wir haben es ja vorher schon ausgeführt, das speist sich ja aus allen Rechtsgebieten oder aus sehr, sehr vielen Rechtsgebieten. Kanzleien, die aber jetzt auf dieses Thema oder auf diesen Themenbereich spezialisiert sind ja jetzt nicht sehr, sehr viele. Das heißt, man kennt auch die Kollegen relativ schnell. Das ist aber auch, dass man gerade jetzt auch wir hier in München schon auch in den einschlägigen Verbänden sehr, sehr tätig sind. Es gibt sowohl auf der Landesebene, aber eben auch auf der Bundesebene sowohl für Wind als auch PV als auch für Speicher entsprechende Verbände, die sich eben auch um die Weiterentwicklung der rechtlichen Fragestellungen und so weiter eben befassen. Und da sind wir auch in unterschiedlichsten Konstellationen immer aktiv. Und gerade auch für jemanden, der neu beginnt, der neu in die Branche hineinkommt, ist es aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, weil man stets mit offenen Armen aufgenommen wird. Auch Kollegen, Kolleginnen anderer Kanzleien einem stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und man einfach hier wirklich, so wie es der Max gesagt hat, gerade jetzt auch unter den Anwälten, nicht so diese Ellbogenmentalität hat, sondern wirklich immer und überall mit Fragen zu jemandem kommen kann. Und ich finde, das auch für den Berufseinstieg hat mir das sehr, sehr gut getan und auch sehr viel, das Ganze sehr erleichtert, weil man eben nicht so als der Junge, der da jetzt kommt und eigentlich noch nicht so wirklich Ahnung hat, hingestellt wird, sondern man wurde sofort mit aufgenommen, man wurde sofort ernst genommen und das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden.
Ich würde noch kurz was zu der Verbandsarbeit ergänzen, was du gesagt hast. Also das ist nämlich, finde ich, auch ein ganz spannender Punkt in unserer Arbeit. Also genau, wir sind alle in verschiedenen Lobbyverbänden, politischen Gremien teilweise mit tätig. Ich im Bundesverband Windenergie und eben da geht es im Endeffekt dann auch nicht nur um das, was wir ja eigentlich als Anwalt im Alltag machen, die Anwendung von bestehendem Recht, sondern da geht es dann konkret darum, wie können wir denn das Recht auch verändern? Wo nehmen wir Probleme in der Praxis wahr? Und wir sind hier aktiv beteiligt daran, bei Gesetzgebungsverfahren auch Stellungnahmen mit zu verfassen, die dann über die Verbände eingespeist werden ins Verfahren. Wir diskutieren in verschiedenen Verbandsgremien über neue Regelungen, die kommen, wie man die möglicherweise verhindern kann oder wie man die anwenden kann dann. Und das heißt, man ist ein Stück weit auch bei der Entstehung von neuem Recht mit involviert und nicht nur beim stupiden Anwenden, wenn man so möchte.
Ja, sehr spannend. Und das ist sicher auch hilfreich bei der späteren Anwendung, wenn man schon weiß, wie das Gesetz entstanden ist oder es sogar selbst daran mitgewirkt hat, oder?
Absolut.
Das ist ja schon was Außergewöhnliches, würde ich sagen. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Vielleicht noch eine andere Frage, so Stichwort typischer Arbeitstag, Arbeitsalltag. Könnt ihr das umreißen? Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus, Arbeitsalltag aus? Gerade bei Anwälten stellt man sich ja auch vor, dass man mehr oder weniger oft zu Gericht geht. Darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Wie sieht das aus? Also wie sieht dein Arbeitsalltag aus und seid ihr oft bei Gericht auch noch?
Also mein Arbeitsalltag, also ich bin jetzt, würde ich sagen, zu 95% im Zivilrecht tätig. Sieht so aus eben, dass wir uns oder dass ich mich halt mit den Verträgen befasse, sei es jetzt, wie ich schon ausgeführt habe, mit den Grundstückseigentümern oder dann eben auch mit den Anlagenherstellern, die die Anlagen verkaufen, die die Anlagen bauen und warten müssen. Also das ist der Hauptteil meiner Tätigkeit. Ich würde jetzt schon fast sagen, 80% ist Verträge, Vereinbarungen entwerfen, verhandeln, finalisieren. Das Thema Gericht, natürlich, irgendwann kann es immer dazu kommen, dass man sich mal ja nicht mehr einig wird, gerade wenn es dann um die Themen von Mängeln geht. Ist mal eine Kabeltrasse falsch verlegt worden, eine Windkraftanlage wird nicht so gewartet, wie sie gewartet werden müsste und sie steht vielleicht zu viel, weshalb dem Betreiber sehr viel Geld entgeht. Dann kann es natürlich mal zu gerichtlichen Verfahren kommen, was aber tatsächlich eher die Seltenheit ist. Viel mehr Raum nimmt tatsächlich das Verhandeln und Ausgestalten von Verträgen mit den dazugehörigen Reisetätigkeiten ein. Ich denke, wir haben alle, wenn man von Corona was Positives ziehen kann, in Anführungsstrichen, war es das Thema, man kann digital mit den Leuten in Kontakt treten, was sehr, sehr gut ist und sehr wichtig ist. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt so ein Stück weit die Erfahrung gemacht, dass man gerade bei so Entscheidungen, wenn es um die eigenen Grundstücke geht, wenn es um wirklich auch sehr viel Geld geht, dass es oft schöner und zielführender ist, man trifft sich persönlich. Deshalb jetzt mein beruflicher Alltag schon auch sehr von Reisetätigkeiten geprägt ist. Also ich bin schon sehr, sehr viel unterwegs, was sehr viel Spaß macht, aber was natürlich auch mit einem gewissen zeitlichen Aufwand verbunden ist. Ich glaube, bei euch im öffentlichen Recht ist es gerade gerichtlich ein bisschen spannender.
Ich bin jetzt auch nicht jede Woche vor Gericht, aber wir haben natürlich, also die mündliche Verhandlung ist ja auch immer nur so ein kleiner Teil von der Betreuung von so einem gerichtlichen Verfahren, und gerade im öffentlichen Recht haben wir, ja, muss man auch sagen, die meisten beklagten Projekte wahrscheinlich, die wir haben, sind Windenergieprojekte, schon viele Klageverfahren auch, wo wir dann klassischerweise den Inhaber der Genehmigung vertreten, dessen Genehmigung beklagt wird, und dann versuchen im Gerichtsverfahren gegen die Klagebegründung eine entsprechende Erwiderung vorzubringen, und in den meisten Fällen gelingt uns das auch mit entsprechendem Erfolg. Und ja, das ist aber natürlich schon was, Stichwort Verbandsklagerechte. Also viele Klagen kommen tatsächlich von Umweltverbänden auch, die dann genau das Augenmerk darauf richten, wurde denn hier das ganze Umweltschutzrecht richtig abgeprüft, wurde in der Genehmigung, wurden ausreichende Nebenbestimmungen integriert, die absichern, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Das ist ein großer Bereich an Klagen. Natürlich gibt es auch in unserem Bereich die klassische Nachbarklage, ja, wenn ein Nachbar sich möglicherweise durch Lärm, den Windenergieanlagen ja auch zu einem gewissen Ausmaß verursachen, beeinträchtigt fühlt. Was man auch hat, so langsam werden die Flächen knapp, sind tatsächlich so Konkurrenzsituationen, ein Windparkplaner gegen den anderen, und man dann gucken muss, ist hier im Verfahren alles richtig gelaufen, kann man sich möglicherweise vielleicht auch noch einigen, aber auch das ist so ein Thema, wo immer mal Klagen erhoben werden, ja.
Aber vielleicht da nochmal Thema einigen. Ich finde, dass das auch für die Branche sehr typisch und jetzt vielleicht nicht in jedem Bereich so gehandhabt wird. Es ist relativ, also so Konkurrenzschutzklagen ist wirklich das absolute Ende der Fahnenstange. Meistens ist es wirklich so, dass sich auch hier einfach zwei konkurrierende Betreiber, die vielleicht jetzt gleichzeitig das Augenmerk auf die gleiche Fläche gelegt haben, dann trotzdem aber immer zivilrechtlich mittels einer Kooperationsvereinbarung dazu verständigen, okay, du bleibst in der Situation oder wir machen das gemeinsam in irgendeiner Art und Weise, und wirklich so die Klage auch hier immer so die letzte Eskalationsstufe ist. Und was, glaube ich, wieder schon auch für die Branche spricht, dass man das übergeordnete Ganze einfach sieht und nicht jeder nur auf seinen Geldbeutel schaut.
Ja, okay, vielen Dank. Abschließend vielleicht noch zur Frage, die sich sicherlich Berufseinsteiger stellen, wie wichtig Vorwissen ist und eine Spezialisierung im Bereich der erneuerbaren Energien. Max, du hast gesagt, du hast das mitgebracht, aber ist das erforderlich?
Ja, man arbeitet sich ein, indem man ein gutes kollegiales Umfeld hat, das sich damit schon beschäftigt, so wie das bei uns der Fall ist, würde ich sagen. Es ist nicht erforderlich. Also ich hatte es angedeutet, genau, ich kam schon aus dem Bereich und das war natürlich schon für die Themen, mit denen ich mich vorher befasst habe, ein Vorteil. Und ich hatte auch ein gewisses Gespür, gerade für die Windthemen. Und ich hatte vor allem auch viele Kontakte in dem Bereich schon, von denen ich auch immer noch profitiere. Die Branche ist nicht so wahnsinnig groß und viele Leute, die ich damals kennengelernt habe, mit dem bin ich immer noch im regen Austausch und Kontakt. Das ist dann schon ein Vorteil. Das ist aber nichts, was essentiell ist, um eine gute anwaltliche Tätigkeit in dem Bereich zu arbeiten. Und auch, wie gesagt, Austausch mit Kollegen nehme ich in unserem Bereich auch, weil wir auch viele Schnittpunkte ja immer in den Projekten haben, wenn wir die übergreifend beraten, ist auch immer ein sehr, sehr reger Austausch. Also es vergeht kein Tag, wo ich nicht mit mindestens 3 Leuten bei uns aus dem Team, würde ich sagen, zu irgendeiner Frage mal austausche oder näheren Besprechungstermin auch habe. Ja, also man braucht es nicht, man kann sich in diese Themen dann auch gezielt einarbeiten und ist im Zivilrecht ähnlich, würde ich so
definitiv
sagen.
Definitiv, ne? Definitiv. Und auch das, also ich hatte jetzt keinerlei Vorwissen, also ich bin wirklich so ins kalte Wasser geworfen worden, aber was auch nicht schlimm war. Also genauso wie es Max gesagt hat, wir sind hier keine Einzelkämpfer, die hier in ihrem Büro sitzen und die Tür ständig zuhaben, sondern gerade weil wir die Projekte ganzheitlich denken und von Anfang bis Ende meistens mit betreuen, ist es halt auch wichtig, diese Schnittmengen auch mit den Kollegen rechtsgebietsübergreifend halt auch zu nutzen, und da eben dann auch selber zu wachsen und zu lernen. Und das macht einfach auch sehr viel Spaß und führt dann halt natürlich auch so dazu, dass man den eigenen juristischen Horizont auch erweitert, weil man eben natürlich auch mal mit sämtlichen Fragestellungen des öffentlichen Rechts, des Vergaberechts, des Energierechts auch einfach mal befasst wird und dann sich einfach schon auch ein großes Wissen auch aneignet, wohl wissen, dass natürlich für jedes Gebiet es immer einen Experten gibt, der auch da die kleinsten Feinheiten dann natürlich weiß und auch berät, aber man wird doch auch in so einer Projektarbeit sehr schnell zu einem kleinen Experten, was diese Thematiken anbelangt.
Abschließend und zusammenfassend noch eine letzte Frage an euch beide. Was ist an eurem Rechtsgebiet besser als an anderen?
Es ist zum einen das Umfeld, das kollegiale Umfeld, so wie es Max auch gesagt hat. Man duzt sich, die Branche ist auch relativ jung. Man kann kreativ sein, man kann auch selbstgestaltend mitwirken und natürlich schon auch übergeordnet so ein Stück weit das große Ganze. Man arbeitet nicht nur um des Arbeitens willen, sondern verfolgt halt schon noch so einen höher geordneteren Zweck, was ich als sehr sinnstiftend empfinde.
Ja, kann ich mich anschließen. Man leistet, wenn man so will, so seinen eigenen kleinen Beitrag, um die Energiewende ein Stückchen voranzubringen. Das ist gut für die tägliche Motivation. Und das Thema an sich, dadurch, dass es so dynamisch ist, macht es einfach spannend, sich da drin zu bewegen, da drin zu arbeiten. Genau, und letzter Punkt auch noch, die Mandanten, die wir haben, mit denen, ja, also wir merken das ja, wenn wir auf Branchenveranstaltungen etc. sind, man kann mit denen auch mal gemütlich ein Bierchen trinken und man redet auch mal über andere Dinge als über das letzte Projekt. Und das ist schon viel wert, finde ich, auch in einem Arbeitsumfeld, einfach mal ungezwungen mit den Kunden, wenn man ja so will, einfach auch mal sprechen zu können.
Okay, vielen Dank für die interessanten Einblicke und die Beschreibung eurer Tätigkeit.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke. Ciao.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.